Repräsentation ist sehr wichtig. Es ist zum Beispiel, also ich meine, wir sind beide kurdische Frauen, die in Deutschland aufgewachsen sind. Und wir sind so aufgewachsen in einer Gesellschaft, wo wir einfach nicht existieren. Und wenn wir existieren, sind wir halt auf sehr karikaturistische Art und Weise dargestellt, um die deutsche Gesellschaft sozusagen zu amüsieren.
Anti. Was? Rojbosch, mein Name ist Dilan. Herzlich willkommen zur sechsten Folge von Anti Was. Ich werde heute mit Dilar Dirik sprechen. Dilar ist Soziologin und hat ihren Doktor an der Uni in Cambridge abgeschlossen. Sie ist Postdoc, also Postdoktorandin heißt es, glaube ich, auf Deutsch, führt Forschungsprojekte. Und ja, sie beschäftigt sich seit Jahren, ich folge ihr schon seit mehr als 6 Jahren, zur kurdischen Frauenbewegung, hat sie auch sehr viele Projekte durchgeführt. Sie arbeitet spezifisch zu diesem Thema und wird auch nächstes Jahr, wird auch ein Buch rauskommen von ihr auf Englisch, auch zur kurdischen Frauenbewegung. Und zudem ist sie aber auch im Vorstand von Jenny. Jenny ist das kurdische Frauenbüro für Frieden in Deutschland. Und ja, also Frauenbewegung, kurdische Frauenbewegung und Genealogie. Viele sind vielleicht diesen Begriffen auch fremd oder haben es am Rande mitbekommen, wissen nicht genau, was es bedeutet. Es gibt auch natürlich sehr viele Vorurteile zur Genealogie, dass das eine Alternative sein sollte für Feminismus. Das wird alles uns Dilar erzählen, was das bedeutet, warum Genealogie so wichtig ist, was es ausmacht, die kurdische Frauenbewegung zu sein oder da teilzunehmen, welche Besonderheiten hat die kurdische Frauenbewegung und ja, wie sie agiert hier in Deutschland, aber auch in der Diaspora, aber auch in Kurdistan. Ich freue mich für das Gespräch jetzt schon. Herzlich willkommen, Dilar.
Hallo Dilan, es freut mich sehr, auf deinem Podcast sein zu dürfen. Vielen Dank für deine Arbeit und ich wünsche dir viel Erfolg für deine Serie. Es freut mich sehr, Dankeschön, dass du diese Arbeit angefangen hast.
Danke, das freut mich auch, heute mit dir über Genealogie vor allem reden zu können, weil ich auch seit Jahren über dieses Thema dann verschiedene Seminare besucht habe. Ich habe auch das Buch gelesen mehrmals und aber ich bin mir sicher, dass ich nicht fit genug bin, dass ich heute noch was dazu lernen kann. Und ich möchte auch gleich anfangen mit dem Begriff Genealogie, was das bedeutet. Und es gibt ja noch so ein Vorurteil, als ob das eine Alternative zu Feminismus ist. Ist das so? Was bedeutet Genealogie?
Ja, Gen besteht aus zwei Wörtern. Zum einen Gen, das ist Frau auf Kurdisch. Und das hängt auch mit dem Wort Gian, also Leben, zusammen. Und Logi kommt vom griechischen Wort Logos, also Wissenschaft. Also wird Genealogie oft als die Wissenschaft der Frau und des Lebens bezeichnet. Dieser Begriff tauchte das erste Mal 2018 in Abdullah Öcalan's Buch Soziologie der Freiheit auf. Das ist der dritte Band seiner Reihe, die er, seiner fünfbändigen Reihe, die er aus der Gefängnisinsel Imrali geschrieben hat und die das Paradigma der kurdischen Freiheitsbewegung sozusagen auch formulieren. Genealogie ist eigentlich, also wie gesagt, oft wird dieser Begriff als die kurdische Version des Feminismus verstanden, aber das wäre wirklich sehr oberflächlich, denn die kurdische Frauenbewegung hat schon seit den 90er Jahren begonnen, Konzepte und Theorien zu entwickeln, was die Befreiung der Frau angeht. Also nicht nur im Freiheitskampf in Kurdistan, sondern auch darüber hinaus. Was für Probleme gibt es auf der ganzen Welt, die mit dem Patriarchat zusammenhängen? Und Genealogie ist eine Arbeit, die sich vor allem mit Wissenschaftskritik beschäftigt, also gegen die eurozentrischen und männerdominierten und positivistischen Art und Weisen, wie vor allem die Sozialwissenschaften bisher sich nicht nur mit dem Thema Frau, sondern auch mit der Natur, mit verschiedenen Völkerungsgruppen, mit indigenen Völkern und so weiter auseinandergesetzt hat. Also sehr viele Formen des Lebens oder Personen und Gruppen von Personen sind bisher in der Geschichte ausgeschlossen gewesen. Und das hat direkt das damit zu tun, wie Wissenschaft mit Macht zusammenhängt und wie Macht mit dem Staat zusammenhängt. Also Genealogie ist sozusagen ein Vorschlag gewesen von Abdullah Öcalan, den er vom Gefängnis aus gemacht hat an die kurdische Frauenbewegung, dass sie so eine radikale Intervention machen soll, was Wissenschaft und Wissen allgemein angeht. Also was ist Genealogie? Das ist ein Prozess. Das ist kein Begriff, wo man sagen kann, das ist Genealogie und das ist nicht Genealogie. Sehr oft wird in den Arbeiten der Genealogie auch betont, dass das auf feministischen Kritiken von der Wissenschaft und Wissenschaft-Machtkomplexen aufbaut. Also ist Genealogie sehr von feministischen Kritiken und Philosophie-Theorie inspiriert, aber auch anderen Antisystem-Theorien und Konzepten. Und versucht eben das, was die kurdische Frauenbewegung und allgemein die kurdische Freiheitsbewegung als diese mentale Revolution bezeichnet, weiterzuentwickeln. Zum einen werden eben wissenschaftliche Arbeiten betrieben, zum anderen versucht man neue Methoden der Erkenntnis zu entwickeln, die eben nicht dem Staat und den Mächtigen dienen, sondern wirklich auch dabei helfen können, Alternativen zu realisieren. Das heißt zum Beispiel, dass man kritisieren muss, inwiefern sehr viel Wissenschaft vor allem durch sehr rassistische Strukturen geprägt wurde, wie Kolonialismus auch mit dem mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zusammenhängt. Also inwiefern Kolonialismus auch, also wie inwiefern zum Beispiel Wissenschaft und Kolonialismus miteinander zusammenhängen. Also das sind Fragen, allgemein diese großen Fragen, die sich Genealogie vorgenommen hat, zu beantworten. Und das wird nicht auf eine individuelle Art und Weise gemacht, sondern wirklich kollektiv. Also Genealogie besteht aus sehr vielen Gruppen, sehr vielen Veröffentlichungen, Workshops und Akademien, die zum einen eben wissenschaftliche Arbeit betreiben und wissenschaftlich eben mit dieser Kritik der Wissenschaft. Und sie befassen sich eben auch mit Dingen, die, also wenn man behauptet von sich, dass das eine Wissenschaft sein soll, muss man auch eine Theorie des Wissens, also das nennt man Epistemologie, entwickeln, eine Philosophie des Daseins, der Existenz oder Ontologie und auch wie kommen wir zu Wissen, Methodologie, ne? Also das sind alles Dinge, mit denen sich die Wissenschaften allgemein auseinandersetzen, aber Genealogie versucht eben aus der Frauenperspektive nicht nur das, was bisher gemacht wurde, und zwar inwiefern wurden Frauen bis jetzt in der Geschichte, sagen wir mal, ignoriert oder zur Seite gelassen oder falsch repräsentiert. Und das sehen wir vor allem in den Religionen, in verschiedenen philosophischen Schulen, in der Mythologie und in der Wissenschaft, dass sie einfach sexistisch ist. Und das ist eine Sache, die zum Beispiel Feministinnen sehr früh auch an den Tisch gebracht haben in ihrer Wissenschaftskritik. Und Genealogie versucht, sich eben einerseits mit diesen Fragen theoretisch auseinanderzusetzen, aber auch Alternativen zu finden. Alternative Möglichkeiten, eben Arbeiten zu betreiben, die auch der Gesellschaft sozusagen dienen. Und das heißt auch, dass man das Wissen der Gesellschaft, also das heißt auch einfach die, zum Beispiel die Arbeiterklasse, die Frauen auf der Welt, verschiedene indigene Völker, migrantische Gruppen in Europa zum Beispiel oder allgemein, dass das Wissen von den Gruppen, die bisher nicht ernst genommen wurden in der Wissenschaft, die Erfahrungen, die sie haben, dass das auch eine Form des Wissens darstellt. Und zum Beispiel Naturheilkunde ist da sehr wichtig oder zum Beispiel, was drückt ein Märchen in Europa zum Beispiel über eine Mentalität aus und so weiter. Also man versucht wirklich auch so diese Frage, die sich die Mythologie und Religion und Philosophie bisher gestellt haben. Was ist das? Was ist der Sinn des Lebens sozusagen? Was jetzt heute nicht mehr so oft gestellt wird in der Wissenschaft. Man versucht, diese Frage wieder an den Tisch zu bringen. Und da gehören eben auch so orale Geschichte und Emotionen, Intuitionen und so weiter. Also, dass man nicht nur auf dem wissenschaftlichen Prinzip der Neutralität, Objektivität, Testbarkeit und so weiter aufbaut, sondern sagt, es gibt noch so viel auf der Welt, was wir nicht wissen. Aber das, was wir wissen, ist, dass sehr viel mit diesem Machtkomplex, also Staat, Macht und Patriarchatkomplex zusammenhängt. Und deswegen ist unser Wissen über die Welt sehr limitiert. So, jetzt habe ich sehr viel geredet, aber das sind eben, daran sieht man, dass Genealogie sich mit sehr vielen großen philosophischen Fragen auseinandersetzt, aber es versucht auf eine Art und Weise, auch pädagogisch so zu gestalten, dass es eben nicht so eine neue elitäre kritische Theorie wird, sondern dass wirklich gemeinsam mit den verschiedenen Gesellschaften und in Rojava und in anderen Orten, in befreiten Gebieten in Kurdistan, gibt es auch Genealogie-Akademien und Institutionen, wo auch diese Arbeit gemeinsam mit verschiedenen Communities sozusagen gestaltet wird. Und aus dem Grund kann man sagen, dass Genealogie auf Feminismus aufbaut und es ist ein Teil der kurdischen Frauenbewegung, aber das ist nicht die kurdische, also die kurdische Frauenbewegung ist nicht Genealogie. Genealogie ist ein Bereich der kurdischen Frauenbewegung, wo halt eben Ideologie, Theorie, Soziologie, Geschichtsbewertung und so weiter alles so zusammenkommt. Und das ist ein sehr strategischer Bereich, mit dem sich die kurdische Frauenbewegung auseinandersetzt, aber das ist nicht alles, was die Frauenbewegung macht. Natürlich wissen wir, dass die kurdische Frauenbewegung in der Politik, in sehr vielen Bereichen auch sehr viele Arbeiten leistet. Aber Genealogie, muss man auch sagen, ist ein Begriff, der von sehr vielen Frauen auf der Welt, also auch in Europa, im Mittleren Osten, in Lateinamerika und so weiter, aufgenommen wurde, wo auch dort zum Beispiel diskutiert wird, inwiefern Genealogie auch eine Form des Dialoges auch schaffen kann.
In diesem Bereich der Genealogie gibt es ja noch weitere Bereiche, wie zum Beispiel Ethik, Ästhetik, Demografie, Ökonomie, Bildung, die Politik, die Geschichte, die Selbstverteidigung der Frauen, Gesundheit, was habe ich vergessen, Politik, habe ich gesagt, glaube ich, Ökologie auch. Und das sind so Bereiche, die sich, die auch sehr im Alltag verwendet werden kann. Deswegen ist halt natürlich der Vorurteil, Genealogie ist eine Alternative zum Feminismus eigentlich schon vernichtet. Also das ist, es zeigt dann auch, dass es eigentlich keine Alternative ist, so wie du es gesagt hast. Und über die Jahre betonte Abdullah Öcalan ja auch oft, dass der Grad der Befreiung der Frau ein Maßstab für die Befreiung der Gesellschaft sei. Das heißt, Genealogie ist eigentlich, wie ist das? Ist das aber Kurdistan-spezifisch, kurdisch-spezifisch oder können Genealogie auch andere Ethnien, andere Völker, andere Glaubensgruppen sich für sich das annehmen?
Ja, also wie gesagt, das ist keine Alternative zum Feminismus, sondern baut auf den Arbeit, nicht nur auf den Feminismus, sondern auf Frauenkämpfen überall auf der Welt. Also nicht alle Frauenkämpfe haben sich jetzt unbedingt spezifisch als feministisch bezeichnet. Alle Frauenkämpfe inklusive feministische Kämpfe sind sozusagen eine Basis, auf die Genealogie kritisch aufbaut. Also Genealogie hat zum Beispiel auch Kritik an zum Beispiel liberalen Formen des Feminismus oder so diese Mainstream Geschlechter Gleichberechtigung. Das ist nicht das, wonach Genealogie strebt, sondern dass man eben in einer ungerechten Gesellschaft eigentlich keine Gerechtigkeit erfahren kann, sondern dass diese Gesellschaft sich verändern muss. Und das ist, würde ich sagen, das ist, was Genealogie ausmacht, dass es eben nicht nur Frauen sozusagen helfen soll, nicht helfen, sondern sie stärken soll, sondern dass es ein Teil einer größeren Sache ist. Also die kurdische Frauenbewegung ist ja autonom organisiert, das heißt, parallel zu den Strukturen der kurdischen Freiheitsbewegung gibt es ein autonomes Frauensystem, was von sozusagen von der Basis auf aufgebaut wird durch Kommunen, durch Rätestrukturen und so weiter. Und dass die kurdische Frauenbewegung sozusagen ein autonomes System parallel zu dem generellen Kampf für Freiheit existiert. Und Genealogie spielt da sozusagen eine ideologisch und theoretische Rolle. Aber die Fragen, mit denen sich Genealogie ja auseinandersetzt, so was ist der Sinn des Lebens, inwiefern ist der Staat für die Unfreiheit der Gesellschaften verantwortlich, inwiefern können wir an zum Beispiel an dieser oder jener mythologischen Story erkennen, wie die wirtschaftlichen Bedingungen zu der und der Zeit waren und so weiter. Das sind keine Sachen, die jetzt nur Kurdistan betreffen. Es ist wichtig zu betonen natürlich, dass Sinologie in den Bergen Kurdistans entstanden ist. Also das ist direkt mit dem Freiheitskampf verbunden, der in Kurdistan schon seit über 40 Jahren auf diese, also durch, also nicht allgemein, es gab natürlich viel ältere kurdische Kämpfe, aber der Kampf, der sich um die Gedanken und Ideen von Abdullah Öcalan entwickelt haben, das ist eine 40 Jahre alte revolutionäre Geschichte. Und es ist wichtig, diese Wurzeln zu betonen, aber Genealogie hat sich auf jeden Fall vorgenommen, durch diese großen Fragen eben auch sehr universelle Themen sich damit auseinanderzusetzen. Und in dem Sinne kann man eben sagen, Kurdistan spezifisch in dem Sinne, ja, die Bedingungen, in denen Genealogie zustande gekommen ist, hat wirklich viel was mit dem Freiheitskampf zu tun, der in Kurdistan stattfindet, aber die kurdische Bewegung allgemein bewertet ja auch nicht den Kampf in Kurdistan als eine nur nationale Sache. Natürlich ist der Schutz und das Recht der Kurden oder Kurdistans der Hauptgrund, warum diese Bewegung zustande gekommen ist, um gegen Kolonialismus, gegen Kapitalismus und alle anderen Formen der Gewalt zu kämpfen. Aber das wird auch oft in den Schriften von Öcalan, aber auch allgemein in der Literatur der Geschichte, der Bewegung betont, dass man durch den Kampf, der in Kurdistan stattfindet, durch die Freiheit und Unfreiheit Kurdistans eigentlich das Weltsystem verstehen kann, was ja auf Nationalstaaten aufbaut, auf Patriarchat und auf Kapitalismus. Und deswegen kann man sagen, dass Genealogie genauso wie halt auch die Bewegung generell und auch die Frauenbewegung generell so eben diese regionalen oder diese lokalen Wurzeln hat, aber schon von Anfang an war es klar, dass dieser Kampf nie nur ein nationaler Befreiungskampf ist, sondern auch ein Kampf um die Region, um Kurdistan herum zu demokratisieren, aber auch ein Schritt für die Befreiung aller Völker auf der Welt und nicht nur aller Völker, sondern aller Gruppen innerhalb der Gesellschaft. Und in dem Sinne ist es halt auch schön zu sehen, wie zum Beispiel Genealogie sich auch mit anderen Frauenkämpfen auseinandersetzt. Also, dass man sagt, dieser Kampf in Kurdistan ist nicht der einzige Frauenkampf natürlich, der existiert, oder der einzige Befreiungskampf. Überall auf der Welt gibt es eben diese Strömungen. Seit 5000 Jahren gibt es, also 5000 Jahre staatlicher Geschichte, gibt es auch freiheitliche Geschichten, also das, was Öcalan demokratische Zivilisation nennt. Also das ist der Kampf der Jugendlichen, der Frauen, der Arbeiter, der Künstler, der unterdrückten Völker und so weiter. Und das ist diese Geschichte, die man jetzt auch für soziale Bewegungen heute nochmal aufgreifen muss. In dem Sinne würde ich sagen, Kurdistan, nicht Kurdistan spezifisch, denn die Ideen und die Vorschläge sind so formuliert, dass sie eben mit einer dass sie weltweit auch Resonanz finden können. Aber natürlich ist das auch kein Zufall, dass das so in Kurdistan entstanden ist. Denn wie gesagt, in der Ideologie dieser Bewegung wird auch gesagt, dass der gleiche Ort, also die Region um Kurdistan herum, ist ja auch der Ort, wo eben diese ersten Strukturen der Dominierung und Hierarchie, also Staat und organisierte Armeen oder Privateigentum und so weiter, sind dort wirklich systematisch zustande gekommen. Und dass wir da, wo das Problem angefangen hat, auch die Lösung finden können. In dem Sinne ist halt nicht, dass Kurdistan jetzt diese Mission für die ganze Welt spielen kann, aber schon irgendwo, ja.
Ich möchte aus dem Buch Die Revolution der Frau von Abdullah Öcalan einen Satz zitieren, auch bezüglich Genealogie. Die Frau als Hauptkomponente der moralischen und politischen Gesellschaft hat eine entscheidende Rolle bei der Bildung einer Ethik und Ästhetik des Lebens, die Freiheit, Gleichheit und Demokratisierung widerspiegeln. Ethische und ästhetische Wissenschaft sind ein integraler Bestandteil der Genealogie. Hier können wir auch gleich weiter. Du hast ja eigentlich schon auch über die kurdische Freiheitsbewegung, die kurdische Frauenbewegung gesprochen und die kurdische Frauenbewegung ist ja eigentlich nicht nur ein Kampf auf den Bergen, sondern auch in der Zivilgesellschaft und sowohl in Kurdistan als auch in der Diaspora. Welche Mission hat die kurdische Frauenbewegung?
Also ich finde, dass Ja, erstmal sehr wichtig zu betonen, dass jetzt überall auf der Welt, das haben wir auch vor allem in den letzten paar Jahren gesehen, dass feministische Kämpfe, dass Frauenkämpfe, antikoloniale Kämpfe und antikapitalistische, ökologische Kämpfe und so weiter, die vor allem von jungen Menschen angetrieben werden, überall auf der Welt viel stärker geworden sind, aber auch gleichzeitig, dass der Faschismus, dass staatliche Gewalt, dass Polizeigewalt, rassistische Gewalt und so weiter ebenfalls, Islamismus zum Beispiel, dass diese Sachen auch normalisiert werden, sodass sehr oft dieser Horizont, den sich sehr viele Befreiungsbewegungen so erhofft haben oder dafür gearbeitet haben, dass das immer mehr entweder kriminalisiert wird oder das, was Öde dann als kapitalistische Moderne bezeichnet, einfach den Menschen diese Träume der Freiheit wegnimmt. So, das ist wirklich, also das ist ja ein Satz gewesen, der damals von der Premierministerin Großbritanniens, Margaret Thatcher, gesagt wurde: Es gibt keine Alternative. So, also der Kapitalismus nach 1990 ist eben das Weltsystem und dafür arbeiten wir jetzt und so weiter. So, in diesem Kontext, also vor allem jetzt im 21. Jahrhundert, sehen wir, dass es einerseits diese gesellschaftlichen Kämpfe gibt, dass immer weniger Menschen daran glauben, dass man innerhalb dieses Systems, also dieses Nationalstaatssystem, dass man da für Rechte kämpfen kann. Also allein das Prinzip von Recht oder Menschenrecht ist zum Beispiel, ich befasse mich gerne mit feministischen, indigenen feministischen und schwarzen feministischen Kritiken dieser liberalen Vorstellungen von Menschenrechten. Wenn das auf Kolonialismus und Rassismus und anderen Formen der systematischen Ausschließung von Menschen aufbaut, kann es für bestimmte Bevölkerungsgruppen, und die Kurden sind da ein gutes Beispiel, einfach keine Lösung finden. Denn das sagt auch Öcalan zum Beispiel in seinen Gefängnisschriften, dass allein die Tatsache, dass er nur als Individuum seinen Fall sozusagen im Europäischen Menschenrechtshof verteidigen kann, heißt ja, und seine ganzen Gefängnisschriften sind ja eigentlich seine Verteidigung im Europäischen Menschenrechtshof, Gerichtshof. Und dass allein das ja zeigt, dass diese kollektiven Rechte, dass diese kollektive Existenz von Menschen in diesem System einfach systematisch ausgelöscht wird und dass sie einfach keine alternativen politischen Vorschläge dann mehr haben. So, in diesem Zusammenhang muss man auch verstehen, was die Mission ist, die die kurdische Frauenbewegung sich selbst gibt. Also einerseits spielt die kurdische Frauenbewegung für Kurdistan eine spezifische Rolle. Das heißt, du hast ja auch eben ein paar Sätze vorgelesen, dass zum Beispiel von Anfang an in der kurdischen Freiheitsbewegung gesagt wurde, es gibt, also nicht von Anfang an, aber vor allem in den 90er Jahren, war das so, dass gesagt wurde, es kann nicht... Wir können nicht erwarten, dass irgendwann die Befreiung kommt, die Revolution kommt, dass irgendwann ein freies Kurdistan in welcher Form auch immer existiert und dann alle befreit sind. Nein, die Erfahrung von verschiedenen Freiheitskämpfen in der Vergangenheit zeigt, dass es eben, dass von Anfang an, also im Hier und Jetzt, autonome Strukturen für Frauen und von Frauen aufgebaut werden müssen, damit sie eben eine Rolle, eine strategische und Vorreiterinnenrolle spielen können. Also in der Bewegung ist das so, dass die autonomen Frauenstrukturen nicht etwa getrennt sind vom Befreiungskampf, aber auch nicht, dass der Befreiungskampf einfach die Frauenfrage in Klammern, in Anführungszeichen, so als eine Frage für später tut. Nein, alles muss im Hier und Jetzt, und deswegen ist halt eigentlich die kurdische Frauenbewegung auch als so der linke, der radikale linke Flügel der Bewegung zu verstehen, zusammen mit der Jugendbewegung. Und die Mission für Kurdistan ist eben, die Gesellschaft radikal zu verändern, also die sozialen Beziehungen, diese patriarchalen Beziehungen, die es innerhalb der kurdischen Gesellschaft gibt, dass man diese mit anderen Beziehungen auch also ersetzt. Das heißt natürlich nicht so eine Social Engineering Perspektive, dass wir jetzt alles verbieten oder dass wir jetzt sagen, so muss die Gesellschaft sein. Nein, nicht so dogmatisch, nicht auf diese Art und Weise, sondern dass man versucht zu gucken, welche traditionellen Dinge in der Gesellschaft sind eigentlich schön, sind basieren auf Moralität, basieren auf Ethik und die man aber demokratisieren muss. Inwiefern können die Völker innerhalb Kurdistans, die verschiedenen Religionsgemeinden und so weiter lernen, miteinander besser zu kommunizieren, aber auch innerhalb ihrer eigenen Gesellschaften sich selbst zu demokratisieren? Die kurdische Frauenbewegung spielt also in der Hinsicht eine wichtige Rolle, sozusagen die Gesellschaft radikaler, gleichberechtigter zu machen. Und aber für die Region allgemein, natürlich ist die Frauenfrage oder die Situation der Frauen in der Region allgemein, nicht nur in Kurdistan, sondern in der Region, natürlich auf der ganzen Welt, sehr schlecht. Wir reden von Feminizid, also der systematischen Auslöschung, der systematischen Gewalt und der Tötung von Frauen auf einer riesigen, also auf eine spektakuläre Art und Weise, systematisch. Dass Feminizid, dass Gewalt an Frauen so normalisiert ist, dass das als die Natur des Mannes gesehen wird. Und da sagt die Frauenbewegung eben, nein, das ist nicht unsere, das ist nicht unser Schicksal. Eine andere Gesellschaft ist möglich. Und eine andere Gesellschaft ist nicht einfach nur so möglich, sondern wir müssen dafür arbeiten. Und da ist eben ein Unterschied zwischen der kurdischen Frauenbewegung und sehr vielen feministischen Bewegungen, würde ich sagen. Eben, dass zum Beispiel sehr oft gesagt wird, es ist nicht unsere Aufgabe, die Männer ihnen beizubringen, wie sie besser sein können. Nein, die kurdische Frauenbewegung sagt, doch, es ist unsere Aufgabe. Wir müssen den Mann verändern. Wir müssen diese dominante Maskulinität töten. Nicht wirklich physisch töten, sondern wir müssen uns einerseits dagegen wappnen und uns dagegen verteidigen. Aber wir müssen den Mann verändern können. Wenn wir nicht glauben, dass der Mann sich, also der Mann jetzt nicht, dass das so biologisch so steif begriffen wird, sondern der Mann als ein System der Gewalt in dem System, in dem wir heute leben. Also dass wirklich keine normale und schöne Maskulinität in diesem System eigentlich möglich gemacht wird, wo zum Beispiel auch Männern nicht erlaubt wird, Emotionen zu zeigen, Empathie zu zeigen und so weiter. Wir kennen uns ja auch gut aus mit den ganzen Art und Weisen, wie sich das in Kulturen, in Filmen und so weiter widerspiegelt, dass eben die Frauenbewegung sagt, doch, es ist auch unsere Mission auf der ganzen Welt, den Mann zu verändern, dass wir eine andere Gesellschaft aufbauen. Und dann eben in Verbindung damit spielt das auch eine Rolle für Alternativen auf der ganzen Welt, politische, wirtschaftliche, soziale Alternativen. Und so kann man sagen, dass die kurdische Frauenbewegung sich auf jeden Fall auch als ein Teil globaler Kämpfe für Freiheit und Gerechtigkeit und Frieden versteht. Aber eben das auch versucht, in der eigenen Gesellschaft selbstkritisch zu machen. Also dass nicht gesagt wird, ja, in Kurdistan gibt es keine Probleme, wir müssen jetzt erstmal für unsere Rechte kämpfen und danach kommt alles, sondern nein, damit wir wirklich ein schönes Leben, ein gerechtes Leben haben können, müssen wir in unserer eigenen Gesellschaft anfangen. Und mit der Veränderung unserer eigenen Gesellschaft verändern wir auch gleichzeitig das Leben an sich, also die Welt an sich, wenn wir auch damit schaffen, gute Kontakte zu anderen sozialen Bewegungen und Kämpfen aufzubauen. Also ist das wirklich einerseits so ein lokaler, eine nationale Mission, eine regionale Mission, eine globale Mission, würde ich sagen.
Du beschäftigst dich immer mit diesen Themen und über die kurdische Freiheitsbewegung oder die kurdische Frauenbewegung. Und ich finde auch deine Arbeit super toll, wie du seit Jahren, also ich beobachte dich schon seit mindestens 5 Jahren, dass du andauernd immer in diesen Themen bist. Und ich finde auch deine Haltung dazu, beziehungsweise das zeigt sich auch in deinen Charakterzügen, also in deinem Charakter. Du bist von Person her auch eine Person, wo ich sagen kann, das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie, klar bist du vielleicht auch so geboren und hast deinen Charakter so aufgebaut, aber ich denke, dass die kurdische Freiheitsbewegung dich auch ein bisschen geprägt hat, dass die kurdische Frauenbewegung vor allem. Und deswegen möchte ich wissen, weil das für mich sehr wichtig ist, was für dich die Solidarität unter Frauen bedeutet. Wie sollen wir Frauen uns gegenseitig unterstützen? Wie können wir es besser machen? Und ja, vielleicht kannst du mal so deine Perspektive, von deiner Perspektive erzählen.
Danke, Dilan, wirklich für deine Komplimente. Das war echt, das ist echt sehr lieb von dir. Und natürlich, ich begreife mich auch also als eine kurdische Frau, die zwar in Kurdistan geboren ist, aber in Deutschland aufgewachsen ist, fühle ich mich natürlich auch sehr wohl in dem Wissen, dass es in Kurdistan so eine starke Frauenbewegung gibt, die eben versucht, Frauen in der Gesellschaft und überall auf der Welt gegen Sexismus und Gewalt zu verteidigen. Und dass das auch auf diese kollektive und autonome Art und Weise gemacht wird. Also in der kurdischen Frauenbewegung gibt es keine, natürlich gibt es individuell sehr wichtige Frauen, die diese Geschichte geprägt haben, wie zum Beispiel Sakine Janssız, die ja mit Fidan Doğan und Leyla Şahilemez 2013 in Paris ermordet wurde, oder sehr viele Frauen, die eine Rolle gespielt haben. Aber das, was diese Bewegung ausmacht, ist eben diese kollektive Natur, dass die auf Organisiertheit besteht. Also, dass keine Frau, also allein individuell können wir alle starke Persönlichkeiten haben oder uns versuchen, selbst zu befreien. Und das sollten wir auch alle machen. Also, wir sollten alle auch versuchen, selbst so internalisierte sexistische Gedanken und auch so diese Art und Weisen, wie wir auch, wie uns beigebracht wird, wie wir mit anderen Frauen umgehen sollen. Also, dass wir uns einerseits davon befreien, von diesem inneren Sexismus befreien, aber auch wissen, dass wir organisiert sein müssen als Frauen, um auch gegen die Männer, die zum Beispiel mit uns andererseits auch gemeinsame Kämpfe führen, dass wir uns auch gegen sie und dass wir sie auch mit befreien können. Und in der Hinsicht finde ich halt das Thema sehr wichtig, Solidarität unter Frauen. Also wir leben in einer Gesellschaft, jetzt nicht unbedingt in Europa nur, sondern das kann man wirklich auf sehr viele andere Kontexte auch übertragen, wo halt vor allem in den Medien, in Filmen, in der Literatur, so allgemein in der Popkultur auch, dass Frauen immer so dargestellt werden, als kommen sie untereinander nicht klar, dass sie immer Konkurrenzkämpfe haben, dass sie immer um die Anerkennung von Männern sozusagen konkurrieren. Und vielleicht hast du auch was von diesem Bechdel-Test gehört. Das ist so ein, das ist eine Feministin gewesen, die einen Vorschlag gemacht hat, dass, ich weiß jetzt nicht mehr so genau die Details, aber dass man Filme, diese Mainstream-Filme, daran bewerten kann, dass wenn, ob du siehst, dass da zwei Frauen, die jeweils auch Namen haben, für mehr als 5 Minuten über ein Thema reden, was nicht mit Männern zu tun hat. Nee, wir sehen das nicht. Immer wenn wir Frauen in Filmen und so weiter sehen, hat das immer was mit dem Mann zu tun. Es geht um, also der Mann ist wirklich so der Held und es dreht sich nur darum. Frauen haben keine komplexeren, komplizierteren Probleme im Leben oder das ist ihr gesamtes Streben, so Familie und Karriere, wie komme ich damit klar und so weiter. Also das sind alles sehr sexistische. Natürlich, das ist nochmal so das eines der neutralsten Dinge. Dann gibt es noch sehr viel schlimmere Darstellungen von Frauen. Also wir müssen uns damit auch auseinandersetzen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo diese Art und Weise, Frauen darzustellen, normalisiert wird. Also dass wir auch keine anderen Repräsentationen haben. Sodass wir dann auch sehr oft, bewusst oder unbewusst, das so annehmen und nicht nur uns selbst auch damit schaden, sondern auch anderen Frauen. Dass wir dann denken, okay, ich gönne dieser Frau das nicht oder ich finde, Frauen kommen gar nicht miteinander klar. Ich sehe das auch sehr oft auch so mit Freundinnen, wenn wir uns unterhalten. Es gibt sehr oft Frauen, die sagen, ja, ich komme mit Frauen überhaupt nicht klar, Frauen sind so zickig und so weiter. Und wir müssen uns einfach damit auch auseinandersetzen und sagen, das sind sexistische Gedanken. Das sind Gedanken, die in einer Kultur, in einem System entwickelt werden, das darauf aufbaut, Frauen gegeneinander anzustacheln. Und deswegen müssen wir halt zum Beispiel, es gibt halt sehr viele Sachen, die zum Beispiel die kurdische Frauenbewegung unternimmt, innerhalb ihrer eigenen Strukturen, um eben das zu vermeiden. Zum Beispiel, dass man nicht, dass man andere Frauen in der Präsenz von Männern nicht so stark kritisiert, sondern das in diesen autonomen Strukturen macht, damit eben, wenn ein Konflikt zwischen zwei Frauen besteht, dass das nicht wieder instrumentalisiert werden kann, um zu sagen, ja, Frauen kommen halt nicht miteinander klar, Frauen sind halt zickig zueinander und so weiter. Also das einmal auf dieser individuellen Basis zwischen Frauen, so zwischen individuellen Frauen. Aber jetzt mal genereller betrachtet, was ist denn auch Solidarität unter Frauen auf einer globalen Skala? Und zwar sehen wir, dass es sehr viele verschiedene Frauenkämpfe gibt überall. Es gibt überall Frauen, die Widerstand leisten, individuell oder in organisierten Strukturen. Aber eines der Themen, die die kurdische Frauenbewegung schon seit Jahren immer wieder betont, auch in den Statements und jetzt auch erst vor ein paar Tagen wieder, zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, dass gesagt wird, wir müssen diese Kämpfe miteinander vereinen. Also der Kampf, der zum Beispiel jetzt momentan in Rojava geführt wird, wo wirklich mit die zweitgrößte NATO-Armee mit aller Kraft, also die türkische Armee mit Hilfe von islamistischen Gruppen, versucht diese, was die Bewegung dort als Frauenrevolution bezeichnet, zu zerstören, dass alle Frauen auf der Welt, die sich wirklich als Feministinnen oder als kämpfende Frauen befreien, dass sie auch darin ihre Geschichte sehen müssten. Dass zum Beispiel, wenn etwas in Mexiko passiert und in Mexiko wird zum Beispiel der Begriff des Feminizids sehr stark aufgefasst momentan von Frauen. Dort stirbt fast jeden Tag eine Frau durch die Gewalt eines Mannes oder viel mehr. Ich habe jetzt gerade die Zahlen nicht, aber was wir da sagen können, ist, dass die kurdische Frauenbewegung in letzter Zeit auch immer wieder betont hat, wir müssen Brücken bilden, wir müssen sehen, dass wir gemeinsam die Sachen, die wirklich an der Wurzel zusammenhängen, dass wir die gemeinsam angreifen. Zum Beispiel Militarismus, zum Beispiel Gewalt vom Staat, von der Polizei, rassistische Gewalt, diese NGOisierung von Widerstandskämpfen, der autoritäre Rechtspopulismus, der immer mehr normalisiert wird, Islamismus und so weiter. Also das sind alles Dinge, die die ganze Welt betreffen. Und wie können wir gemeinsam dagegen kämpfen? Wie können wir zum Beispiel gegen den Waffenhandel kämpfen, der jetzt nicht nur kurdische Frauen betrifft, sondern auch sehr viele Frauen in der Region und in anderen Orten der Welt? Und ich denke halt in dem Sinne ist es einerseits wichtig, unter uns Frauen, so wirklich unter individuellen Frauen, eine Atmosphäre zu schaffen, wo wir sagen, wir verteidigen uns, also wenn ich mich selbst befreien will, muss ich auch verstehen, dass meine Freiheit mit der Befreiung von dir, von anderen Frauen in meiner Community und darüber hinaus zusammenhängt. Aber dass halt auch der Frauenkampf in Kurdistan mit den Frauenkämpfen in anderen Orten der Welt zusammenhängt. Das ist, und deswegen sagt zum Beispiel die Frauenbewegung, wir müssen den Begriff der Solidarität auch problematisieren und sagen, es reicht nicht mehr nur, dass wir sagen, ja, wir stehen zueinander oder hier ist ein Statement meiner Unterstützung und ich hoffe, dass dieser Krieg jetzt bald aufhört, sondern nein, dass wirklich diese Kämpfe zusammengeführt werden, dass wir gemeinsames Vokabular entwickeln können. Das heißt aber natürlich nicht, dass die Unterschiede zwischen den ganzen Kämpfen dann ausgelöscht werden. Das heißt nicht, dass die Unterschiede dass wir jetzt sagen, ja, die Situation der Frauen in Kurdistan ist dieselbe wie in Mexiko, weil ich das ja eben als Beispiel genannt habe, nein, sondern es gibt Unterschiede und das ist auch okay so, unsere Bedingungen sind anders, aber wir haben auch sehr viele Sachen gemeinsam und wir haben die gleichen Probleme oder die gleichen Systeme, die uns unterdrücken, unterdrücken auch euch. Also wie können wir sozusagen diese Kämpfe gemeinsam führen?
Also in kurdischen Organisationen habe ich auch beobachten können in den letzten Jahren vor allem, dass ohne die Meinung einer Frau eigentlich keine richtige Entscheidung, ohne die Perspektive einer Frau keine gesunde Entscheidung geben kann, weil eben das, weil die Frau einfach die Gesellschaft ist, die Hälfte der Bevölkerung des Landes oder der Welt ist. Und es gibt ja Affirmative Action, heißt es, aber ich glaube, auf Deutsch weiß ich nicht, ob das angewandt wird. Ich habe so ein bisschen gelesen, das heißt irgendwie positive Diskriminierung. Und das ist ja wie zum Beispiel, dass eben einfach mehr Raum für die Frau gegeben wird. Mit dieser positiven Diskriminierung können wir vielleicht die Repräsentation von Frauen in Filmen und verschiedenen Mainstreams, die jetzt erschienen sind und immer weiterhin noch erscheinen, auch wegschaffen. Vielleicht wäre das ein Gegenkampf dafür. Was meinst du? Was hältst du von dieser Affirmative Action und wie präsent findest du Frauen, unter anderem migrantische Frauen in Filmen, in Medien, Mainstreams, in parlamentarischen Arbeiten, in der Politik, wird das immer besser oder findest du, dass es nicht so sehr jetzt gerade in Start ist? Was ist so deine Meinung dazu?
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, Dilan. Und ich finde, vor allem jetzt, wo wir auch sehen, dass überall auf der Welt auch sehr viele prominente Personen oder sehr bekannte Persönlichkeiten jetzt sehr offen sagen, ich bin Feministin. Das ist wirklich erstmal, muss man sagen, das ist ein Tabubruch, denn bisher wurde der Feminismus zum Beispiel immer als wirklich so eine Beleidigung auch aufgefasst. Ich weiß noch in der Schule, wenn jemand gesagt hat, ich bin Feministin, dann wurde das so, dann hat man sich darüber lustig gemacht oder dass eine Frau, die für ihre Rechte kämpft, immer als also immer sehr sexistische Beleidigungen wurden benutzt, um das so zu diskreditieren. Und jetzt aber sehen wir, dass halt durch sehr verschiedene und auch gleichzeitig stattfindende Bewegungen dieser Begriff normalisiert ist. Und das ist auch gut so, natürlich. Es ist gut zu sehen, dass auch Mainstream-Organisationen, Institutionen immer mehr für Gleichberechtigung sich einsetzen und so weiter. Aber das kommt auch mit einer großen Gefahr. Denn es ist nicht Sinn und Zweck des Frauenkampfes, zu bewirken, dass dann in sehr elitären oder in Machtstrukturen auch Frauen vertreten sind. Also sehr oft werden Frauen, die eigentlich überhaupt nichts für Frauen und einfach unterdrückte Gruppen tun, leisten, werden dann als eine Ausrede benutzt, also als Beispiel genommen dafür, dass es ja jetzt gar keine Diskriminierung mehr gibt, dass es ja gar keine strukturelle Gewalt mehr gibt, keine Ausgrenzung mehr gibt, sondern dass eine Frau, die stark, die sich selbst entwickelt und die auch klug ist und was aus sich machen will, dass sie auch alles erreichen kann. Okay, das heißt aber nicht, dass es keine systematische Ungleichheit und Diskriminierung und auch Gewalt gibt, und vor allem ist das eine Art des Feminismus, der vor allem weiße und relativ privilegierte Frauen natürlich ihnen Vorteile bietet, aber nicht der 99% der Frauen auf der Welt. Und deswegen muss man halt immer auch gucken, dass man Repräsentation, wie limitiert sie auch sein mag, also Repräsentation ist gut, aber das ist nicht alles. Denn sehr oft versuchen halt eben diese Strukturen der Gewalt, die zum Beispiel selbst für Umweltverschmutzung oder Diskriminierung oder halt auch Kriege teilweise zuständig sind. Es gab vor einigen Jahren einen Artikel, der von Angelina Jolie und Jens Stoltenberg von der NATO, also dem Vorsitzenden von NATO, gemeinsam geschrieben wurde. Und zwar wollen sie jetzt NATO, also eine militaristische Organisation, die für sehr viel Krieg und Zerstörung und Gewalt zuständig ist, dass sie dort jetzt gender-sensitive so Methoden anwenden wollen. Also das ist ja nicht nicht das, warum sich Frauen auf der ganzen Welt organisiert haben, um dort vertreten sein zu können. Also Befreiung ist was anderes als Gleichberechtigung in einem System, was auch Gewalt beruht. Und deswegen ist zum Beispiel interessant zu sehen, dass in der kurdischen Frauenbewegung Selbstbestimmung und Selbstverteidigung viel wichtigere Begriffe sind als Repräsentierung. In der Politik zum Beispiel, in der kurdischen Bewegung, ist ja auch sehr viel so ganz normal, so legale Politik in im türkischen Kontext zum Beispiel, also in der Türkei meine ich, oder auch in Rojava und in anderen Orten, in anderen Sphären des Kampfes, dass gesagt wird, als Prinzip für die politische Teilnahme von Frauen ist gleichberechtigte Repräsentation und gleichberechtigte Partizipation oder gleichberechtigtes Teilnehmen an den Entscheidungen und der Bestimmung der Entscheidungen und so weiter. Also, dass einerseits gesagt wird, ja, wir müssen in allen Strukturen, also es kann keine einzige Struktur geben, wo keine Frau ist. Wie du sagst ja auch, das ist keine gesunde Struktur, wenn einfach eine Frau dort nicht ist. Das kann nicht sein, weil die Gesellschaft besteht aus Frauen auch. Aber, also einerseits ja, sie muss überall vertreten sein, aber wir wollen nicht symbolisch ein paar Frauen haben, sondern zum Beispiel gibt es ja in Kurdistan, also in der kurdischen Bewegung, das Prinzip der Co-Vorsitzenden. Und das ist nicht irgendwie so eine symbolische, das wird auch manchmal falsch verstanden, als so eine symbolische Form der Geschlechterbefreiung oder Gleichberechtigung. Nein, das ist eigentlich eine Art und Weise, wieder den Mann zu verändern. Denn die Frau, die weibliche Co-Vorsitzende so, ist von der Frauenbewegung erwählt worden. Also das ist nicht eine symbolische Frau, die zum Beispiel zum Vorteil der Männer, weil es gibt sehr viele Quotensysteme in vielen Orten der Welt, wo die Frauen, die in den Quoten vertreten sind, eigentlich nur die Frauen von sehr mächtigen Männern sind, die dann die Interessen des Mannes dann sozusagen vertreten und eigentlich nichts selbst zu sagen haben. Das will die kurdische Bewegung nicht mit mit dieser, mit den Quoten oder mit dem Co-Vorsitz-Prinzip, sondern dass die Frauen, die dort vertreten sind, auch gleichzeitig die Frauenbewegung vertreten, dass sie die Perspektiven, die gemeinsam in den Frauenstrukturen diskutiert wurden, dorthin bringen und dass sie, wie du sagst, dass die kurdische, also dass die Frauenbewegung, dass ein Vetorecht hat gegenüber den generellen Strukturen, so dass dann gesagt werden kann, ja, das ist eine ideologischere oder radikalere, revolutionärere Perspektive und dass die Mission der weiblichen Co-Vorsitzenden ist, eben diese klassische Politik, die der Mann sozusagen vertritt, dass sie das auch ändern muss. Also Co-Vorsitz ist eigentlich auch so eine pädagogische Art und Weise, das gemeinsame Leiten, das gemeinsame Entscheidung treffen sozusagen, zu lernen. Das ist eigentlich ein Lernprozess. Und in dem Sinne will ich halt sagen, ja, Repräsentation ist sehr wichtig. Es ist zum Beispiel, also ich meine, wir sind beide kurdische Frauen, die in Deutschland aufgewachsen sind. Und wir sind so aufgewachsen in einer Gesellschaft, wo wir einfach nicht existieren. Und wenn wir existieren, sind wir halt auf sehr karikaturistische Art und Weise dargestellt, um die deutsche Gesellschaft sozusagen zu amüsieren. Und es ist wichtig, dass zum Beispiel auch komplexere und diversere Repräsentationen jetzt nicht nur, dass es mehr Minderheiten im Fernsehen gibt, sondern dass diese Minderheiten auch verschiedene, dass sie in allen ihren Eigenschaften sozusagen vertreten sind und dass das auch von diesen Gesellschaften selbst mitbestimmt wird, ne? Also, dass wir nicht irgendwie so symbolische Repräsentation haben wollen und dann sagen, okay, wir haben es jetzt geschafft, jetzt haben wir eine diverse Gesellschaft, sondern sagen, okay, was bedeutet das eigentlich? Was für eine Gesellschaft wollen wir? Inwiefern können wir zusammenarbeiten, dass wir darüber hinaus eine gleichberechtigtere Gesellschaft schaffen können, eine andere Gesellschaft schaffen können. Und da ist halt eben dieses Prinzip der Selbstbestimmung, das Prinzip der Autonomie sehr wichtig. Und ich finde, dass man das auch nochmal differenzieren muss. Also diese Autonomie, die die kurdische Frauenbewegung in der Gesellschaft, also in der kurdischen Freiheitsbewegung allgemein hat, ist nicht dazu da, jetzt die Frauen einfach so zu trennen von der Gesellschaft oder so, sondern man braucht diese freien Räume und das ist für mich auch, das trifft auch auf migrantische Gruppen, zum Beispiel in Deutschland und so weiter zu. Es gibt ja jetzt auch immer mehr Momentum, was Migrantifa und auch einfach antirassistische und feministische Kämpfe, die auch von migrantischen Frauen vor allem in Deutschland und in anderen Orten Europas geführt werden. Es ist wichtig, dass diese Gruppen ihre eigenen Räume haben, wo sie gemeinsam Strategie machen können und Theorien und Konzepte entwickeln können, sich vor Vereinnahmung auch schützen können, aber es kann nicht sein, dass man sich abspaltet und sagt, okay, wir haben uns jetzt unseren Raum geschafft und das war's. Und das ist auch in sehr vielen radikalen linken Gruppen so in Deutschland, das weiß ich auch sehr genau, dass man sich so Sphären schafft, wo man ein autonomes Leben hat, aber eigentlich gar nicht mehr das Ziel verfolgt, die Gesellschaft zu ändern. Also man hat sozusagen akzeptiert, ja, die Gesellschaft ist, entschuldige diesen Ausdruck, aber Gesellschaft ist scheiße, die Gesellschaft ist schlecht. Und ich versuche mir was Eigenes aufzubauen. Nee, die kurdische Bewegung sagt, ja, wir brauchen unsere autonomen Räume als Frauen, damit wir eben eine stärkere Rolle in der Veränderung der gesamten Gesellschaft spielen können. Also das hat was damit zu tun, ob du wirklich an Freiheit glaubst oder nicht. Glaubst du nur an dein Wohlergehen in deiner kleinen Gruppe, die um dich herum existiert oder deine eigene Community oder nur du selbst? Oder hast du wirklich diesen Anspruch, die Gesellschaft zu verändern? Und ich finde, da ist halt eben wichtig zu betonen, dass die kurdische Bewegung das beides gleichzeitig macht. Mit Autonomie, damit man eben eine größere Rolle in im generellen Kampf spielen kann. Und ich denke, das ist eine Sache, die für sehr viele migrantische Frauen in Deutschland oder auch allgemein auf der ganzen Welt, dass unterdrückte Gruppen auf diesem Prinzip auch aufbauen können. Und das meinte ich halt auch am Anfang damit, dass Genealogie eben genau solche Begriffe versucht zu problematisieren, genau so ein Vokabular versucht, gemeinsam mit anderen Frauen, mit den ganzen Arbeiten, die in Genealogie gemacht werden, neue Formen des Zusammenkämpfens zu entwickeln, damit wir eben nicht so kleine radikale Randgruppen werden, aber damit wir auch nicht einfach nur die problematischen und traditionellen Strukturen unserer Gesellschaft widerspiegeln. Also es kann nicht sein, dass die kurdische Bewegung einfach nur die kurdische Kultur widerspiegelt, sondern sie sagt, wir haben eine revolutionäre Rolle zu spielen. Und Revolution heißt nicht irgendwie eine radikale Umwälzung, alles, was wir bis jetzt gekannt haben, sondern sagt, im Hier und Jetzt versuchen wir ein freiheitliches Leben aufzubauen und wir fangen in uns selbst an, in unseren Familien an, in unseren kurdischen Gesellschaftszentren an und so weiter. Und ich denke, allein das ist auch ein sehr großer Grund, warum diese Bewegung in Deutschland und in anderen Orten der Welt auch so krass kriminalisiert wird, weil sie wirklich auch diesen Anspruch hat, das System zu verändern. Und ich denke, ja, das allerletzte, was ich noch sagen will, das hat auch sehr viel mit dem Kampf jetzt wegen Klimawandel und so weiter zu tun. Wir sehen, dass immer mehr junge Menschen, vor allem Kinder und junge Menschen auf die Straßen gehen und sagen, wir akzeptieren dieses Leben nicht, denn es zerstört das Leben selbst. Und wir wollen auch nicht nur kleine Reformen und kleine Versprechen von Staaten haben, die selbst dieses Leben, sozusagen diese Strukturen geschaffen haben. Wir wollen eine andere Gesellschaft, wir wollen einen anderen Gesellschaftsvertrag. Und ich denke immer mehr, dass soziale Bewegungen auch transnational und internationalistisch miteinander sozusagen diese, was die kurdische Bewegung Volksdiplomatie nennt, zu betreiben. Also dass man nicht mehr nur auf den Schutz von Staaten vertraut, sondern sagt, wir müssen von der Basis aufwärts demokratische, konföderale Strukturen über auf der ganzen Welt sozusagen, also dieser weltdemokratische Konföderalismus oder der Weltfrauenkonföderalismus auch. Das ist der Horizont, für den die kurdische Frauenbewegung heute steht.
Ich finde auch, dass während auf der ganzen Welt immer noch darüber gestritten wird, ob irgendwie die Doppelspitze in Parteien oder in irgendwelchen Organisationen sein soll oder nicht, hatten die kurdischen Organisationen schon längst eine Quotierung. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass die kurdischen Organisationen, Parteien, Dachverbände, die mit der Idee und mit Projekten von Abdullah Öcalan gegründet worden sind oder ihre Arbeit machen, keine Frauenquote haben, sondern eine Geschlechterquote. Also das bedeutet, dass der Anteil von Frauen die 40% nicht überschreiten darf. Und das zeigt dann auch, dass das einfach nicht symbolisch ist, sondern dass wirklich auch diese Geschlechterquote dann auch angewandt wird für den gemeinsamen Kampf. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig zu erkennen, dass wir in Deutschland immer noch sehr viele Organisationen haben, die nicht mal angehend darüber noch diskutieren, sondern dass immer noch, ja, dass das nicht gesehen wird. Ich finde das toll, wie du das alles so erzählt hast. Ich habe mehr Fragen gehabt, die du in deinen Antworten beantwortet hast. Das fand ich auch super. Und ich bin auch echt froh, dass wir darüber reden konnten, weil, also Bücher lesen ist nicht mehr so sehr gerne heute in dieser Zeit. Deswegen finde ich, dass dieser Podcast war für mich sozusagen wie so eine Lektüre bezüglich Genealogie, aber auch Frauenbewegung, aber auch kurdische Freiheitsbewegung. Dankeschön, Dilar. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich werde weiterhin deiner Arbeit folgen und gucken, was du so machst, was du so betreibst. Und ich finde, man sollte dir auf jeden Fall folgen, deine Arbeit auch. Und wer sich mehr über Genealogie interessiert, kann auch über genealogie.org auf der Internetseite auch schauen, was da so alles veröffentlicht wird. Aber auch, auch über Google gibt es zig verschiedene PDFs, die man downloaden kann. Dankeschön, Dilar.
Dankeschön, Dilan. Es war mir wirklich eine Freude und ich wünsche dir ebenfalls viel Erfolg bei deiner Arbeit. Wie ich gesagt habe, ich finde das sehr wichtig, dass du sehr wichtige Themen in deinem Podcast auch ansprichst und problematisierst. Und ja, ich möchte auch nochmal betonen, dass es sehr viele Frauenstrukturen in Organisationen in Deutschland gibt, also kurdische Frauenorganisationen und Räte und Kampagnen, zum Beispiel jetzt Women Defend Rojava oder also Frauen verteidigen Rojava, aber auch sehr viele andere Aktionen und Genealogie-Arbeiten. Und ich hoffe, dass die Freundinnen und Freunde, die uns heute zugehört haben, auch sich dann auch versuchen, vielleicht in Kontakt zu treten mit diesen verschiedenen Organisationen. Ich danke nochmal vielmals, Dilan, und das war echt schön.